Verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen. Und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen. Und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. In den ersten 5 Monaten lebte sie völlig zurückgezogen und verließ das Haus nicht. Der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe.
Na, zusammen. Die ersten Verse, die heute Abend in dem Clip gezeigt wurden, die haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Und Da hatten wir zum Beispiel über den Empfänger des Briefes gelernt. Weiß noch irgendeiner, wer das war?
Theophilus, genau. Und was wissen wir über den Theophilus? Hatten wir so ein paar Sachen, konnten wir rausfinden? Genau, super. Er hatte, war höchstwahrscheinlich eine hochstehende Persönlichkeit, weil er ihn nämlich, weil der Lukas ihn nämlich hochgeschätzter oder erlauchter Theophilus nennt, was eine Anrede damals war für hochstehende, besondere Leute. Noch irgendwas, wo ihr euch dran erinnert? War er Jude oder Deutscher oder? Er war Grieche, vermutlich Grieche oder Römer, denn Theophilus ist ein griechischer Name und von daher ein Grieche, geht man von aus. Und dann haben wir uns noch ein bisschen darüber ausgetauscht, was das Ziel des Lukas-Evangeliums ist. Kann sich einer daran erinnern? Was ist das Ziel des Lukas-Evangeliums? Warum hat Lukas dieses Buch geschrieben? Dienen und? Definitiv, er beschreibt Jesus als Menschen, aber er schreibt auch an den Theophilus, warum er dieses Buch schreibt. Damit er ganz genau Bescheid weiß. Damit wir Gewissheit haben in unserem Glauben. Das waren die ersten vier Verse, die haben wir letztes Mal mit einigen Gedanken zur Einleitung zum Lukas-Evangelium durchgenommen. Und heute mit Vers 5 steigt der Lukas dann ein in das, was er berichten will. Und er fängt tatsächlich ganz vorne an. Nicht mit der Geburt Jesu, er fängt noch eine ganze Ecke früher an. Und zwar bei Zacharias und Elisabeth. Zacharias und Elisabeth kamen beide aus frommem Hause. Er gehörte zur Priesterklasse und das Los war auf ihn gefallen, dass er diesen bestimmten Dienst eine Woche lang im Tempel dienen durfte. Das war ein Vorrecht und das traf einen nicht mehr, dieses Los traf einen nicht mehr als einmal im Leben. War also was ganz Besonderes, ein Vorrecht, das der Zacharias hier hat. Und auch die Elisabeth kam aus frommem Haus, aus einer Priesterfamilie. In Vers 6, da heißt es, sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Ordnungen des Herrn. Ein toller Satz, wenn sowas über unserem Leben stehen kann. Erinnert ihr euch an andere Personen in der Bibel, die über die ganz Ähnliches geschrieben steht? Wer? Henoch, ja, von Henoch heißt es in 1. Mose 11, glaube ich, oder 10, heißt es, Henoch aber wandelte mit Gott. Sehr gut. Hiob, ganz genau. Hiob, da haben wir Kapitel 1, Vers 1, da heißt es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Gibt's noch einen, den wir kennen? Es gibt noch einen, und zwar lesen wir davon in 1. Mose Kapitel 6, Vers 9. Irgendeiner, der sich erinnert, um wen es in 1. Mose 6 geht? Um Noah, ganz genau. In 1. Mose 6, Vers 9 heißt es, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und so werden auch Zacharias und Elisabeth beschrieben. Wie Noah, wie Henoch, wie Hiob. Gerecht und untadelig, so heißt es. Und doch hatten sie einen Tadel, einen Makel. Nicht vor Gott, aber in den Augen der Menschen. Sie hatten nämlich keine Kinder. Und keine Kinder zu haben, ist für ein Ehepaar in der heutigen Zeit, ein Ehepaar, das sich heutzutage Kinder wünscht und keine Kinder hat, ist furchtbar. Und es dauert lange, lange Zeit, bis die meisten sich damit abgefunden haben. Aber damals war das noch ein viel größeres Problem. Warum? Weil man zusätzlich zu dem unerfüllten Kinderwunsch sich damit abfinden musste, dass in der Gesellschaft getuschelt wurde. Denn Kinderlosigkeit galt als ein Zeichen, dass man irgendeine Sünde hatte oder Gesünde getan hatte, für die Gott einen jetzt bestrafte. Durch Kinderlosigkeit. Das war es natürlich nicht. Aber so dachte man. Darum war die Hannah in 1. Samuel 1 so betrübt, jahrelang so betrübt und betete Jahr für Jahr im Tempel, dass der Herr ihr doch ein Kind geben möge und weinte darüber. Und sie empfand das, sagt sie später, sie empfand das als eine Schmach. Und Elisabeth empfand das auch als eine Schmach, obwohl sie und ihr Mann gerecht und untadelig waren. So, was denkt ihr, was könnte man aus dieser Tatsache für eine Lektion für uns heute rausholen?
Ist, wenn irgendwas passiert, dass das nicht gewollt und was so alles Strafe.
Ja, nicht alles, was uns passiert, ist eine Strafe Gottes. Gerecht und untadelig werden sie bezeichnet. Gerechte und untadelige Menschen erfahren trotz ihres Glaubens Leid. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel weiter drauf eingehen. Der Hiob, der ist noch ziemlich frisch in unseren Gedanken. Da haben wir uns ja Anfang des Jahres mit beschäftigt. Und hier sehen wir das Gleiche. Gerechte und tadelige Menschen erfahren trotz ihres Glaubens Leid. Sehen wir das auch zum Beispiel bei Noah, der ja auch gerecht und untadelig war? Erfuhr er Leid?
Die Leute haben ihn verspottet.
Die Bibel sagt, 120 Jahre baute er an der Arche. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Und wie viele haben sich bekehrt? Keiner. Es war nur Noah und seine Familie, von denen Gott gesagt hatte, die dürfen mit dir in die Arche gehen. 120 Jahre gepredigt, keine Seele, die umgekehrt ist und mit in die Arche hineingedurft hätte. Das also ist schon Leid, würde ich sagen. Hat er noch mehr? Gibt es noch anderes Leid, das wir uns beim Noah vorstellen können? Also mir kam in den Sinn, der hat ja alles verloren. Der hatte Länderei, also er hat irgendwas an Ackerbau betrieben, hatte vermutlich Weinberge, hatte vermutlich Tiere, hatte ein sei es ein Haus oder ein Zelt, hatte das, was er zum Leben brauchte. Ein Teil davon nahm er sicherlich mit in den Megastall, in die Arche, aber er hat ja alles andere aufgegeben. Die damalige Welt, so wie er sie kannte, die hat er aufgegeben. Und ich denke, also ich würde sagen, das ist auch ein Leid, Verlust. Verlor alles, was er sich erarbeitet hatte. Und er litt nicht wegen seiner Schuld. Er fürchtete Gott. Er litt, weil er auf einer sündenbeladenen Erde lebte. Und viele Christen leben, weil sie auf einer sündenbeladenen Erde leben, nicht weil sie gesündigt haben. Bei Hiob, gut, da ist eine rhetorische Frage, wenn man sagt, wie hat er oder hat er Hiob Leid erfahren? Natürlich hat er Leid erfahren, da geht es im ganzen Buch drum. Der litt, warum litt Hiob? Warum musste er leiden, wenn er gerecht und untadelig war? Ja, er war praktisch, menschlich könnte man sagen, er war ein Spielball zwischen Gott und Satan. Satan forderte Gott heraus und Hiob musste leiden, Weil Gott sagte, das ist einer, der steht treu zu mir. Um Satan eine Niederlage zuzufügen, darum musste der Hiob leiden. Und Hiob litt außerdem, weil er in einer gefallenen Welt lebte, genauso wie Noah, genauso wie Henoch. Und der Hiob, der litt, möchte ich auch so sehen. Der Hiob litt um der Gläubigen aller Zeiten willen bis zu uns heute, um uns zu trösten durch seine Lebensgeschichte, die wir im inspirierten Wort Gottes haben, das Buch Hiob. Also der Hiob litt, nicht ohne Grund, nicht ohne Grund, aber er musste leiden. Und das ist eine von vielen Lehren, an die Gott auch uns immer wieder erinnern muss, dass Menschen leiden, auch durch Elisabeth und Zacharias erinnert er uns daran, gerechte und untadelige Menschen erfahren trotz ihres Glaubens Leid. Ich weiß aus meiner eigenen Schau auf Leid, wie schwer das manchmal ist, anzunehmen, dass man sich sagt, dass man sich vielleicht viel mehr fragt, ja, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Oder warum läuft das jetzt nicht? Oder warum erhört Gott nicht? Oder warum muss ich leiden? Wo habe ich Sünde in meinem Leben? Und natürlich sind das keine Fragen, die verkehrt sind zu fragen. Aber wenn Gottes Geist, der uns in alle Wahrheit führt, wenn er uns keine Sünde in unserem Leben zeigt, dann lasst uns annehmen. Wir leben in einer gefallenen Welt und manches Mal gebraucht Gott uns in unserem Leid, um sein Reich zu bauen. Eine andere ähnliche Lektion würden wir lernen, wenn wir sagen würden oder überlegen würden, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn es anders gekommen wäre? Stell dir vor, Gott hätte Elisabeth und Zacharias 20 Jahre vorher einen Sohn geschenkt. Johannes wäre 20 Jahre vorher geboren worden. Hätten die sich gefreut? Natürlich hätten die sich gefreut. Sie hätten Gott gelobt, hätten ihn gepriesen für eine möglicherweise schnelle Gebetserhörung. Sie wären dankbar gewesen, ohne Zweifel. Aber dadurch, dass Gott in seiner Weisheit ihre Gebete mit Verzögerung beantwortete, darum war der Segen, den sie erhielten, so viel größer. Seht ihr, wenn wir beten und nicht sofort eine Erhörung kriegen und vielleicht eine längere Zeit keine Erhörung kriegen, dann die Welt bricht zusammen. Aber manchmal verzögert Gott die Erhörung unserer Gebete, um uns schlussendlich mit so viel mehr zu beschenken. Was waren die besonderen zusätzlichen Segnungen, die Zacharias und Elisabeth erhielten durch die Verzögerung ihrer Gebete oder durch die Verzögerung der Erhörung ihrer Gebete? Da war zum einen, dass der Zacharias eine Himmelsbegegnung hatte. Dem erschien ein Engel. Irgendeinem von euch schon mal ein Engel erschienen? Vermutlich nicht. Und es war was ganz Besonderes. Gut, es gab viele Engelserscheinungen in der Bibel, aber den wenigsten ist ein Engel erschienen. Und alle, denen Engel erschienen sind, die haben sich zu Tode gefürchtet. Und sind gesegnet worden. Und im Zacharias, der, weil Gott die Erhörung seiner Gebete um ein Kind verzögerte, erschien ihm ein Engel. Noch was, beide erhielten ein Doppelwunder. Die Schwangerschaft und die Geburt des Johannes war ein Doppelwunder. Denn zum einen war Elisabeth unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder kriegen. Aber vom Alter her war das ja zunächst möglich. Aber dann heißt es hier, dass sie beide alt waren. Elisabeth wurde schwanger über die Zeit der von einer möglichen Schwangerschaft. Also zwei Gründe hat Gott da durchgestrichen, die gegen eine Schwangerschaft sprachen. Und vielleicht der größte Segen, der kam durch die Verzögerung dieser Gebetserhörung, der größte Segen, der wurde ihnen dadurch zuteil, dass mit der Verheißung des Sohnes, Johannes, mit der Verheißung des Sohnes gab Gott ihnen eine Verheißung, dass er den Sohn segnen würde und zum großen Segen für Israel setzen würde. Wäre der Sohn 20 Jahre früher gekommen, dann wäre er nicht der Vorläufer Jesu gewesen, wäre er nicht der Herold des Herrn gewesen und hätte diese Aufgaben, die die Bibel dem Johannes zuschreibt, nicht hätte erfüllen können. Aber so gab Gott durch die Verzögerung der Gebetserhörung, gab er ihnen eine zusätzliche Verheißung, euer Sohn wird ein Segen sein. Er wird ein Segen sein für Israel, die Herzen der Kinder werden den Eltern wieder zu sich zuwenden und umgekehrt. Ich gehe davon aus, dass Elisabeth und Zacharias irgendwann aufgehört hatten, für ein Kind zu beten. Denn erstens mal hörte Gott offensichtlich nicht und zum anderen, sie waren über die Zeit des Alters hinaus, so ähnlich so wie bei Abraham und Sarah, sie waren über die Zeit des Alters hinaus, in dem man Kinder kriegt. Der Luther übersetzt hier, wir haben glaube ich die Hoffnung für alle ist das übrigens, die im Video vorgelesen wird, ich glaube da hieß es fortgeschritten Alter. Der Luther übersetzt hochbetagt. Also die waren alt. Und dann, wir wissen aber, dass sie vorher früher gebetet haben. Denn der Engel sagt zu Zacharias in Vers 13, dein Gebet ist erhört worden. Also die beiden hatten gebetet für ein Kind und hatten dann irgendwann aufgegeben, weil Gott nicht erhörte und dann erst recht, als sie zu alt waren, als er mehr ging. Und dann sagt Gott, so und jetzt ist dein Gebet erhört worden. Warten lohnt sich. Warten lohnt sich, wenn unser Gebete nicht im von uns erwünschten Zeitrahmen erhört werden, am besten gestern, dann lohnt es sich, dass wir warten. Der Herr hebt sich die Gebetserhörungen auf. Ich mag die Beschreibung in der Offenbarung, wo die Gebete der Heiligen in goldenen Schalen gesammelt werden. Der Herr hebt sich unsere Gebete auf für die Zeit, die er dafür vorgesehen hat. Unsere Gebete in der Vergangenheit, die sind nicht unnütz. Und unsere Gebete Gott auch gut und gerne zu einem späteren Zeitpunkt erhören und seine Entscheidungen und seine Zeitpunkte sind immer die besten. Als Gott Mose berief, ihr kennt die Geschichte, Mose am brennenden Busch. Da hat der Herr zu Mose gesagt, in 2. Mose 3, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Jetzt wissen wir, dass Israel etwa 400 Jahre in der Sklaverei war. Die haben sicherlich nicht am Tag, bevor Gott Mose im Busch erschienen ist, die haben sicherlich nicht am Tag vorher damit angefangen zu beten, dass der Herr sie aus der Sklaverei holt. Die haben sicherlich Generationen vorher begonnen zu schreien, Herr, hilf, Herr, rette uns. Und es hat sich nichts getan. Und dann sagt Gott, ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Gott hat gehört. Auch wenn Israel erstmal dachte, er hätte nicht gehört. Wie oft denkst du, wie oft denke ich, ach, der Herr hat mein Gebet nicht gehört. Natürlich wissen wir, er hat's gehört. Aber es ist an ihm vorbeigegangen. Oder ein anderes Beispiel, der Daniel. Im Buch Daniel lesen wir, dass der Daniel betete. Daniel 10 heißt es, da kam der Engel, ich glaube es war Gabriel, und sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen, aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. So, Daniel hat also 21 Tage lang, ich glaube, hat gebetet und gefastet. Und nach 3 Wochen, ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber wenn ich für ein Anliegen bete und möglicherweise auch mal faste, dann erwarte ich eigentlich eine ziemlich schnelle Antwort darauf. Und der Daniel hat gebetet und hat gefastet und am nächsten Tag gebetet und gefastet, nächsten Tag gebetet und gefastet. Und vielleicht hat er gedacht, Gott hört nicht. Vielleicht hat er gedacht, ich benutze die falschen Worte. Vielleicht hat er gedacht, ich habe irgendeine Sünde getan, dass Gott mich nicht hört. Und dann kommt der Engel und sagt, Daniel, vom ersten Tag, als du angefangen hast, da habe ich dein Gebet erhört. Mir stand nur noch was im Weg, was erst weggeräumt werden musste. Und es war ein geistlicher Kampf. Da gehen wir jetzt nicht hier länger drauf ein. Mein Punkt ist, dass sich warten lohnt. Und viele Beter beten lange, bevor ihre Gebete erhört werden. George Müller, der als der Beter schlechthin bekannt geworden ist, der hat für die Bekehrung eines Freundes jahrzehntelang gebetet. Der hat sich bekehrt. Aber erst nachdem Müller gestorben war. Gott erhört Gebet. Und wir wollen jetzt den zweiten Teil vom Video gucken. Da geht's wieder um eine Ankündigung von der Geburt. Diesmal nicht von Johannes, sondern diesmal von Jesus. Und wir wollen sehen, welche Lehren wir daraus ziehen können.
Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter, Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er ihnen zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück.
Fallen. Wieder beginnt dieser Abschnitt mit dem Besuch von einem Engel. Gabriel, der zu Maria gesandt wird. Haben wir eben schon mal gesagt, in der Bibel gibt's zahllose Marienerscheinungen. Engelerscheinungen. Zahllose Engelerscheinungen. Und wir kennen allerdings nur 2 Engel Gottes mit Namen. Das eine, das ist der Gabriel, und das andere, das ist der Michael. Diese beiden Engel kennen wir mit Namen. Es gibt dann noch in einigen anderen Konfessionen noch andere Engel, im Katholizismus, aber auch noch in anderen. Nur die Information, die kommt nicht aus der Bibel, die kommt von den Apokryphen, Und von anderen Quellen, aber nicht aus der Bibel. In der Bibel selbst, da haben wir die Hagar zum Beispiel, der ein Engel erschien. Oder dem Abraham, dem Jakob, dem Mose und vielen anderen. Und dann im Neuen Testament haben wir die Maria Magdalena, der Josef, der Mann der Maria, den Aposteln und anderen, den Hirten natürlich. Der Gabriel, wenn er erschien, war er meistens ein Bote. Er brachte irgendeine wichtige Botschaft Gottes. Und der Michael ist mehr bekannt dafür, dass er für irgendeine Sache stritt, dass er im Kampf war für den Herrn. Engelerscheinungen. Ich glaube, dass die heute noch gibt. Warum? Weil Hebräer Kapitel 13, Vers 2 uns sagt: Vernachlässige nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Wow, könnt ihr euch das vorstellen? Damals war es natürlich so, dass man auch Menschen beherbergte, die man gar nicht so gut kannte. Leute, die umherreisten, die vor allen Dingen, wenn's Leute aus desselben Glaubens waren, denen gegenüber war man gastfreundlich, und so schreibt der Hebräer-Schreiber: Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Es ist also durchaus weise, sich den Menschen gegenüber, auch solchen, die man nicht kennt, freundlich gegenüber zu verhalten. Denn wer weiß, wer sich dahinter versteckt und wen Gott uns da in den Weg schickt. Hier in Lukas 1, da werden wir über den Namen des Engels informiert und auch über die Botschaft. Und wieder ist es dieser Engel Gabriel, der die Botschaft an Maria bringt. Und dann haben wir gehört, wie das Gespräch vonstatten ging. Und wir, gehe ich mal voller Hoffnung und Zuversicht davon aus, wir sind eine Gemeinde und Einzelne, wir glauben an die Jungfrauengeburt. Wir glauben daran, dass Maria Jungfrau gewesen ist, als sie schwanger wurde. Warum? Warum glauben wir das? Zum einen, die Jungfrauengeburt kam nicht als ein Schock, schon als ein Schrecken zu Maria, aber die Jungfrauengeburt wurde im Alten Testament vorhergesagt. Jesaja 7, Vers 14. Zum Beispiel. Die Jungfrauengeburt wurde im Alten Testament von Gott vorhergesagt, als ein Zeichen gegeben, wurde prophezeit und war also, wenn man so möchte, zu erwarten. Ein zweiter Grund, warum wir an die Jungfrauengeburt glauben. Sie wird in Vers 27, der eben vorgelesen wurde, in Vers 27 wird sie zweimal erwähnt. Also dass Maria Jungfrau war. Zweimal erwähnt. Nicht einmal, nicht nebenbei, sondern zweimal. Dann bekennt Maria selbst. Sie sagt, wie kann das sein? Ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. Also auch da das Bekenntnis von Maria. Und als vierter Grund, warum wir daran glauben, ist, der Engel erklärt Maria, dass diese Schwangerschaft ein Wunderwerk Gottes ist. Gott bewirkt ein Wunder und Maria wird schwanger. Jetzt könnte man noch komplizierte theologische Erklärungen hinten dranhängen, wo es um die Erbsünde geht oder um die sündige Natur, die Jesus natürlich nicht hatte. Aber ich denke, dass wir hier vier verständliche Aussagen haben, die bestätigen das, was wir sowieso schon glauben. Nämlich, dass Maria, dass die Geburt Jesu eine Jungfrauengeburt war. Gut, die Beschreibung, die der Engel der Maria gibt, von dem, der geboren werden soll durch sie, macht deutlich, dass er vom verheißenen Messias redet. In Vers 32 und 33 heißt es, dass Jesus groß sein soll. Und dieses Wort groß, habe ich mal nachgeschlagen, dieses Wort groß, mega, kennen wir auch das Wort, megas, beinhaltet im Inhalt von großem Status, erstaunlich und wichtig. Und all das war im Alten Testament an verschiedenen Stellen, vor allen Dingen durch den Propheten Jesaja, aber nicht nur durch ihn, an verschiedenen Stellen war genau das verheißen. Und so sollte der Sohn sein, den Maria zur Welt bringen würde. Nochmal Vers 32. Er sollte Sohn des Höchsten genannt werden. Und so nannte man ihn auch. Und die Juden, die verstanden, dass Jesus durch seine Lehren, dass er beanspruchte, Gottes Sohn zu sein. Die mochten das nicht. Die verstanden, das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, was Jesus lehrt. Deswegen wollten sie ihn ja umbringen. Und das ist das, was der Engel hier der Maria sagt. Er soll Sohn des Höchsten genannt werden. Nochmal Vers 32. Man nannte ihn auch Sohn Davids. Und er kam ja aus der Königslinie Davids. Er musste ja daraus kommen, um die Prophezeiungen zu erfüllen. Und Vers 33 beschreibt sein Reich als ein ewiges Reich. Und auch das finden wir sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Das Reich Jesu ist ein ewiges Reich. Und schließlich, als die Maria die Elisabeth besucht und ihr begegnet, da sagt die Elisabeth zu Maria: Die Mutter meines Herrn kommt zu mir. Also bevor Jesus überhaupt geboren wurde, nennt Elisabeth ihn schon meinen Herrn. Noch bevor er geboren wurde. Und also auch die Maria erkennt, die Elisabeth erkennt Jesus an als den Herrn, als ihren persönlichen Herrn. Soweit für heute. Wir machen nächstes Mal mit den Versen 57 bis 80, bis Ende von Kapitel 1 weiter. Aber ich habe noch einen Schlussgedanken, den ich dranhängen möchte. Ein Gedanke, den der Engel der Maria sagt, nachdem die zuerst mal geschockt war. Ich meine, die war geschockt erstmal vom Anblick, dass sie da einen Engel sah. Und dann war sie geschockt von der Botschaft, die sie kriegte, als Jungfrau, dass sie einen Sohn gebären soll. Und der Engel sagt was, was ihr dann Frieden gibt und was uns Frieden geben soll, wenn wir in dieser Welt erschreckt sind. Als der Engel seine Botschaft überbrachte, da war die Maria baff. Wie soll das funktionieren? Wie soll das geschehen? Vermutlich war die Maria jünger, als sie hier im Clip aussah. Viele vermuten, dass sie so 14 war, vielleicht 15, denn sobald Mädchen in die Pubertät kamen, haben Eltern Ehen arrangiert und dann wurde auch nach einer Weile geheiratet. Maria war also relativ jung. Erinnert ihr euch noch an die Begründung des Engels, als Maria ihn fragt, wie soll das geschehen? Ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. Was sagt der Engel? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Engel versichert ihr, es wird eine reine Sache sein, wessen du dich schämen musst. Es wird ein Werk Gottes, ein Wunder Gottes sein. Und was sagt er ihr noch? Toller Satz noch in Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist nichts, sagt die Neues Leben Bibel, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn wir solche Aussagen lesen, bei Gott ist nichts unmöglich, und ich habe mir in meiner Bibel das an verschiedenen Stellen im Alten, im Neuen Testament angestrichen. Aber was lassen uns solche Aussagen manchmal denken? Wenn wir das lesen oder hören, dann machen wir da nicht oftmals ein unsichtbares Fragezeichen dahinter. Ich meine, natürlich wissen wir, dass dem allmächtigen Gott nichts unmöglich ist. Und doch in unseren Gedanken machen wir manchmal ein Fragezeichen dahinter. Oder wir argumentieren. Wir rationalisieren diese Aussage weg, weil wir wissen, Gott ist nicht so möglich. Ist richtig, steht ja auch in der Bibel. Aber warum das in unserem Fall nicht zutrifft? Und wir argumentieren und wir überlegen und wir rationalisieren. Und die ganze Bibel, vielleicht besonders Lukas Kapitel 1 und dann Kapitel 2, kennt man ja, Weihnachtsgeschichte, ist ein Bericht nach dem anderen, dass Gott nichts unmöglich ist. Und der Gott der Maria ist der gleiche Gott wie uns, wie unser Gott. Zacharias und Maria haben eine Begegnung mit einem himmlischen Wesen, mit einem Engel, obwohl das angeblich unmöglich ist. Obwohl es sowas angeblich nicht gibt. Oder Zacharias und Elisabeth werden schwanger, obwohl das menschlich gesehen unmöglich war. Weiter, Maria wird ohne Mann schwanger, obwohl das menschlich gesehen unmöglich ist. Und die Menschwerdung Jesu, Gott wird Mensch, wird hier angekündigt. Und da wird ein Ereignis angekündigt, das jedes menschliche Verständnis übersteigt. Gott wird Mensch. Bei Gott ist nichts unmöglich, kein Ding. Und Maria tut zweierlei. Haben wir auch eben gesehen. Zum einen schickt sie sich in den Willen Gottes. Sie hört, was Gott ihr sagt. Sie stellt eine Frage, sie kriegt eine Antwort, sie kriegt die Zusicherung, es wird durch den Heiligen Geist sein, und sie kriegt die Zusicherung und Versicherung, Gott ist kein Ding unmöglich. Und als Reaktion darauf, sie stellt sich unter den Willen Gottes und sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen, nach deinem Wort. Und das andere, was sie tut, in ihrem Lobpreis, dann am Schluss hat man ja gehört, wie sie den Herrn gelobt hat, in ihrem Lobpreis, da meditiert und preist sie nicht die menschlichen Unmöglichkeiten, sondern sie preist und lobt die göttlichen Möglichkeiten. Das ist das, worauf sie sich festklammert und woran sie sich feste beißt. Das war heute relativ viel Text. Wir werden nicht jedes Mal so viel Text durchnehmen. Heute war es ein bisschen mehr. Wir haben uns erinnert, dass auch gerechte und untadelige Menschen in einer Welt leben, die Leid erfährt und das Leid nicht immer eine Folge persönlicher Schuld ist. Wir haben uns bestätigen lassen, dass die Menschwerdung Jesu ein mehrfach bezeugtes Wunderwerk ist und dass wir uns nicht scheuen brauchen, uns zu dem zu stellen, was die Bibel sagt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Wir wurden ermutigt, im Gebet dran zu bleiben. Unsere Gebete kommen an. Unsere Gebete kommen immer bei Gott an. Und Gott wird zu seiner Zeit, wird er darauf reagieren. Und wir dürfen in Gottes Wort immer wieder erkennen, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Nicht ein Gott, der uns immer gibt, was wir wollen oder was wir denken, was wir wollen. Aber er ist ein Gott, der uns hört und der mit uns umgeht nach seiner Weisheit. Herr Jesus, wir möchten dir dafür danken, dass du ein großer und allmächtiger Gott bist, dem nichts unmöglich ist, Herr. Dir ist die Jungfrauengeburt keine Schwierigkeit gewesen. Dass du, Herr Jesus, Menschlichkeit angezogen hast und wurdest wie wir ausgenommen der Sünde. Ja, Herr, das war für dich eine Wahnsinnsdemütigung, aber es war für dich nicht schwer, weil du tun kannst, was du tun möchtest. Ja, jedes einzelne unserer Gebete zu erhören, sofort zu erhören, ist dir möglich. Und dennoch danken wir dir, Herr, dass du manche unserer Gebete abänderst, Herr, und anders erhörst, als wir es uns vorstellen, oder dass du sie auch zeitversetzt erhörst, Herr, wenn wir wirklich dein Eingreifen brauchen. Herr, und anbeten möchten wir dich als den, dem nichts unmöglich ist. Herr, und du siehst in unser Herzen und unser Leben, und du siehst, Herr, womit jeder von uns kämpft. Herr, ich möchte dich bitten für solche, die mit Krankheiten kämpfen. Herr, die in Sorge sind, die in Angst sind, in Unsicherheit, in Fragen. Herr, und die so gerne deine gewaltige Hand sehen möchten. Herr, mach ihre Herzen ruhig und antworte ihnen in deiner Weisheit zu deiner Zeit. Schenk Heilung, schenk Stärkung und deinen Frieden. Herr, wir beten für solche, die in Angst und Not sind. Herr, die vielleicht um ihren Arbeitsplatz Angst haben, um ihre Ausbildung Angst haben. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du ihnen hilfst, nicht aufzugeben, dich zu suchen und deine Kraft zu erfahren, denn dir ist nichts unmöglich. Wir beten für die Hoffnungslosen, Herr. Und wir leben in so einer hoffnungstötenden Zeit, Herr, wo uns alles genommen werden soll, was wir kennen, was wir lieb haben. Aber Herr Jesus, wir bekennen, du bist unsere Hoffnung. Und so möchten wir für solche beten, Herr, die dabei sind, ihre Hoffnung zu verlieren und im Glauben schwach zu werden und Schiffbruch zu erleiden. Herr, quicke du sie und gib ihnen das feste Bewusstsein, dass dir nichts unmöglich ist und dass an dir oder dass uns nichts erreicht, was nicht an deinem Thron vorbei musste. Wir preisen dich, Herr, als unseren liebenden und allmächtigen Gott. Amen.